Hashtag Hanfluencer, der Cannabis-Podcast. Präsentiert von Lars und Julian.
Die eingetragenen Vereine dürfen quasi nur im sogenannten Nebenprivileg wirtschaftlich tätig sein. Also ich darf so viel Gewinn machen, damit ich den Verein am Leben halten kann. Bei der Genossenschaft kann ich im Grunde genommen so viel Gewinn machen, wie ich möchte. Also ich bin dort schon ein bisschen flexibler auch in der Weiterentwicklung.
Verein oder Genossenschaft? Was steckt dahinter? Gründungsberater Remo Liebscher klärt heute die entscheidenden Unterschiede. Welche Vorteile bringt die Genossenschaft bei Gründung einer Anbauvereinigung? Und was macht sie im Vergleich zum Verein so besonders? Also spitzt die Ohren und los geht's!
Ja, liebe Hanffreunde, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mit dem neuen Cannabisgesetz und dem 1. Juli ist es jetzt möglich, eine Anbauvereinigung zu gründen. Und Paragraph 1 Abschnitt, jetzt müsste ich mal nochmal gucken, Abschnitt 13 Anbauvereinigung. A, eingetragene nicht wirtschaftliche Vereine oder eingetragene Genossenschaften. Und bei vielen wird es einfach so sein, die haben einen Verein gegründet und wir wollen heute mit unserem Gast Remo vom Existenzgründerverein in Dresden die Genossenschaft etwas genauer beleuchten. Herzlich willkommen, lieber Remo, und vielen Dank für deine Zeit und hallo Lars.
Ja, hallo ihr zwei. Hallo Julian, hallo Lars.
Hallo Remo, hallo Julian. Ja, der Julian hat schon wieder Gas gegeben hier mit einem Haufen Infos am Anfang. Also eben nochmal auch von mir ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Willkommen zur neuen Folge, nachdem wir jetzt in einer der letzten Folge schon darüber gesprochen haben, mit dem Verein Gander Kessé, erster Cannabis-Verein. Genau, wollen wir heute mal das Thema Genossenschaft genau beleuchten. Julian.
Lars. Nein. Ja, natürlich. Wir haben uns letztes Jahr ja die Frage gestellt, für uns, welche Unternehmensformen unter anderem für uns in Frage kommen könnten. Und dabei ist uns der Remo über den Weg gelaufen. Er ist Diplom.
Betriebswirt.
So ist es. Und hat sich in seiner Zeit. Ich glaube, Remo, du hattest erzählt, das war, als du deine Diplomarbeit geschrieben hast, hast du dich genau mit dem Thema Genossenschaften auseinandergesetzt.
Ja, ganz genau, weil das Thema Genossenschaft immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und ich gedacht habe, da schreibe ich mal was drüber. Und seitdem hänge ich so ein bisschen an der Genossenschaft und finde die in vielen Bereichen doch eine ganz vernünftige Unternehmensform. Mhm.
Genau, und wir haben dich als solchen Experten für Genossenschaften natürlich auch wahrgenommen und im Zuge des neuen Cannabis-Gesetzes auch als das Wort Genossenschaft aufgetaucht ist, wurde ich direkt hellhörig und dachte, das könnten wir eigentlich mal direkt in unserem Podcast hier thematisieren, für welche die es interessiert und für die es in Frage kommen könnte.
Hat der Julian gedacht? Zerr mal den Remo mal vors Mikrofon.
Und schon sitzt er da. So schnell geht das.
Und eigentlich haben wir ja das Mikrofon vor Remo gezerrt.
Ah ja, stimmt.
Ja, oder so rum. Ja, egal. Jedenfalls bin ich jetzt da. Ja.
Er ist da. Super.
Ja, Remo, wir haben heute die Ehre, mit dir darüber zu sprechen. Möchtest du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen?
Ja, du hast ja meinen Namen, hast du ja schon gesagt. Also Remo Liebscher. Ich bin beim Existenzgründerzentrum Dresden, das gibt es schon eine ganze Weile, bin ich der Vorstand. Das ist ein Verein, das hat sich mal irgendwann so ergeben. Und mit Existenzgründung allgemein beschäftige ich mich seit 2006 ungefähr. So Handel, Gastronomie, Dienstleistung, Handwerk ist so das Thema. Und ich habe halt tatsächlich mein Beratungsrepertoire, und das unterscheidet uns vielleicht ein kleines bisschen auch von vielen anderen, die auch einen guten Job machen, dass ich eben tatsächlich zu dem Thema Genossenschaften immer was sage und vielleicht, ja, auch, ich bilde es mir mal ein, auch ganz gut Bescheid weiß darüber.
Das können wir so bestätigen. Mal ganz nebenbei gesagt. Wir haben auch viel gelernt durch dein Wissen. Ja.
Und jedes Mal geplättet von den vielen Informationen, die wir bekommen haben.
Und da können wir ja versuchen, mal ein paar der Infos, was eine Genossenschaft ist, im Allgemeinen erstmal, vielleicht auch im Unterschied zum Verein oder auch im Unterschied zu anderen Unternehmen, zu anderen Unternehmensformen und dann aber eben doch speziell zu dem Thema Anbauvereinigung. Da lässt ja der Gesetzgeber beides zu, einmal den eingetragenen Verein und einmal die eingetragene Genossenschaft. Und was da vielleicht der große Unterschied ist oder vielleicht gibt es auch gar keinen Unterschied, das werden wir ja dann feststellen im Verlauf
dieses Podcasts.
Ja, Remo, was ist denn eine Genossenschaft per Definition?
Also die Genossenschaft ist, ich würde jetzt mal nicht eine Definition aufsagen, ich würde es einfach mal so versuchen, so zu erklären, dass es auch jeder gut aufnehmen kann, ist letztendlich eine Unternehmensform und ist in der Außendarstellung erstmal gar nicht großartig anders wie eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft. Also eine Genossenschaft muss sich genauso auf dem Markt behaupten wie jedes andere Unternehmen. Aber im Innenverhältnis ist es etwas anders, weil der Gesetzgeber sagt im Genossenschaftsgesetz, es ist keine geschlossene Mitgliederform. Also es gibt keine geschlossene Gesellschaft, sagt man eher dazu. Also bei einer GmbH habe ich halt tatsächlich die Gesellschafter, die eingetragen werden. Und wenn ich da einen Gesellschafterwechsel mal machen möchte, dass ein Gesellschafter dazukommt oder einer tritt aus oder wie auch immer, habe ich quasi immer den Weg über den Notar zum Gericht, was halt immer mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, was auch mit gewissen Kosten verbunden ist. Und das ist halt bei der Genossenschaft nicht so, sondern da ist es eben ähnlich wie im Verein, dass einfach eine Mitgliederliste geführt wird und die quasi unbegrenzt Mitglieder in die Genossenschaft aufnehmen kann. Also man sagt im Übrigen auch bei der Genossenschaft Mitglieder, nicht Genossen. Und jetzt haben wir hier die Einschränkung, dass tatsächlich bei den Anbauvereinen oder bei den Anbauvereinigungen, dass da tatsächlich die Mitgliederzahl auf 500 beschränkt ist. Das liegt aber nicht am Genossenschaftsgesetz, sondern das liegt halt eben tatsächlich an den, Cannabis-Gesetz, CanG. Ne? Also da ist halt die Beschränkung drin. Aber ansonsten ist es quasi... Es gibt auch Genossenschaften mit mehr als 1.000, 10.000 Mitgliedern, gerade so vielleicht Wohnungsgenossenschaften, Konsumgenossenschaften. Und ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass der Gesetzgeber tatsächlich in das Cannabisgesetz auch eben nicht nur den Verein reingeschrieben hat, sondern eben auch die eingetragene Genossenschaft mit reingeschrieben hat, dass die auch möglich ist, weil die Genossenschaft fristet so ein bisschen, ja, so ein Dasein im Schatten, die wird nie wirklich wahrgenommen, obwohl es halt ganz viele Genossenschaften gibt, also so circa 25% aller Unternehmen, aller juristischen Personen als Unternehmen sind Genossenschaften. Ne? Und wenn man sich das dann mal so vor Augen hält, jede Volks- und Raiffeisenbank oder fast jede Volks- und Raiffeisenbank ist eine eingetragene Genossenschaft. Es gibt unzählig viele Wohnungsgenossenschaften, Konsumgenossenschaften, Liefergenossenschaften. Also da gibt es eine ganze Menge. Das ist tatsächlich ja auch ein Indikator, dass das ja auch Sinn macht. Ne? So. Mhm. Und das muss halt dann natürlich immer auf den individuellen Fall auch passen. Also man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, das ist die GmbH ist die bessere Unternehmensform oder jetzt hier in dem speziellen Fall der Verein ist die beste Wahl oder die Genossenschaft ist die beste Wahl, sondern es kommt tatsächlich dann so ein bisschen drauf an, da werden wir ja bestimmt dann noch ein bisschen drauf eingehen, wie so die Konstellationen sind.
Mhm. Was glaubst du denn, warum der Gesetzgeber auch Genossenschaften mit in das Cannabis-Gesetz eingeschlossen hat? Hast du eine Idee?
Vielleicht könnte man sagen, dass die Spitzenverbände, es gibt quasi bei der Genossenschaft, gibt es Genossenschaftsverbände und dann gibt es so Spitzenverbände, dass die vielleicht dort gute Lobbyarbeit gemacht haben. Mhm. Ich weiß es nicht. Also was tatsächlich ein Fall oder ein Fakt ist, dass tatsächlich unser derzeitiger Bundeskanzler, der ja vom Hause aus Jurist ist, tatsächlich mal beim Genossenschaftsverband in seiner frühen Zeit, als er noch nicht in der Politik oder nicht so in der Politik war, dass er tatsächlich in dem Genossenschaftsverband als Jurist gearbeitet hat. Und vielleicht ist das tatsächlich auch dadurch ein bisschen mit eingeflossen. Aber ich habe jetzt keine, ich habe jetzt keine plausible Erklärung dafür. Ne? Fakt ist eben tatsächlich, dass die Genossenschaft, die eingetragene Genossenschaft bei ganz vielen Sachen, ob das jetzt irgendwelche Förderrichtlinien sind oder andere Sachen, erstmal außen vor ist. Also die wird ganz häufig dann nachträglich nochmal mit reingenommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass daran immer gleich gedacht wird, die eingetragene Genossenschaft mit da irgendwo einzubringen. Ja?
Bei Genossenschaft denke ich ja immer an eine große Gemeinschaft, ne? Wie du schon auch angesprochen hast, die sich da zusammenschließt und auch Vorteile gegen, also jeder, dass jeder auch einen Vorteil hat, wenn er in der Genossenschaft mit drin ist. Was denkst du denn, was der besondere Vorteil einer Genossenschaftsform ist, wenn wir beim Thema Cannabisanbau bleiben, Verein gegenüber einem Verein?
Genau. Also erstmal ist das bei der Genossenschaft so, dass man die eben tatsächlich, also wenn man jetzt so Genossenschaft hört und dann eben vielleicht so eine Volksbank sich vorstellt oder so eine große Wohnungsgenossenschaft sich vorstellt, da denkt man immer, das müssen so riesige Unternehmen sein. Das ist aber gar nicht so. Es gibt auch ganz viele kleine und Kleinstgenossenschaften. Die Genossenschaft kann man bereits ab 3 Mitglieder gründen. Also man braucht quasi 3 Leute am Tisch, die sagen, ja, ich möchte gerne eine Genossenschaft gründen. Und das ist vielleicht schon mal so der erste große Unterschied zum Verein, weil beim Verein brauche ich 7 Personen bei der Gründung. Also das heißt, ich habe dort schon mal, ich sage jetzt mal so weniger Akquise, weil meistens ist es ja so, dass so eine Person, also so kenne ich das auch aus meinem Gründungsberatungsalltag, dass so eine Person oder 2 Personen kommen zu mir und sagen, wir haben die und die Idee, wir wollen da gern was machen. Wenn es dann halt ein Verein werden soll, dann muss man halt dann tatsächlich noch irgendwelche Mitglieder gewinnen. Ne? Und das, wenn man jetzt sagt 7, na gut, das ist nicht so viel, aber in der Praxis stellt sich das manchmal tatsächlich so ein bisschen als tatsächliche Herausforderung raus. Und das ist halt, bei der Genossenschaft ist es eben dadurch eben etwas einfacher, weil ich kann eben zu dritt starten. Das hat auch tatsächlich dann in der eigentlichen Entwicklung des Geschäftskonzeptes, also letztendlich ist es ja, und auch so eine Anbauvereinigung ist ja letztendlich ein Unternehmen, es braucht irgendeine Daseinsberechtigung, es muss irgendein Geschäft machen. Ne? Der Gesetzgeber hat in das Cannabisgesetz ganz viel reingeschrieben, was es nicht machen darf, was die Anbauvereinigung nicht machen darf und was er machen darf und was er machen muss. Aber ich muss ja irgendwas entwickeln. Ne? Ich brauche irgendwie vielleicht ein Grundstück, ich brauche irgendwie ein Gebäude dafür ich muss irgendwas organisieren. Und das ist meistens dann auch mit wenig Köpfen einfacher als mit vielen Köpfen. Ne? Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt gerade letzte Woche war ich bei einer Vereinsgründung mit dabei, also wurde letzte Woche final die Satzung unterschrieben. Das hat dort wahnsinnige Runden gebraucht. Im Grundsatz waren sich alle einig, wir wollen einen Verein gründen aus dem und dem Grund. Wir wollen das und das machen. Aber dann kommt es auf die Details an. Ne? Und dann sitzen 7 Leute am Tisch und jeder bringt irgendwas und jeder möchte sich natürlich da drin und seine Idee auch verwirklicht sehen. Und das ist eben dann tatsächlich bei der Genossenschaft etwas einfacher, weil da sitzt man nur zu dritt am Tisch und da stimmt sich einfach schneller ab. Ne? Also das ist vielleicht mal so von der Größe her.
Wie viele Genossenschaften hast du schon mit begleitet bis zur Gründung?
Also ich würde mal so sagen, wenn man jetzt mal die Jahre jetzt mal oder die Zeit rausnehmen, wo das ja alles ein bisschen eingeschränkt war aus bekannten Gründen, sind das so pro Jahr zwischen 5 und 7 Genossenschaften, die ich so begleite bei Gründung. Ja, das ist auch nicht immer gleich. Da gibt es mal ein Jahr, da ist das mehr. Dann ist auch mal ein Jahr, da sind es dann 2, 3 weniger. Aber ich glaube, das ist so der Schnitt. Und da sind auch ganz unterschiedliche Genossenschaften. Ne? Also sind auch größere dabei, sind aber viele so kleine, halt auch so im Bereich Nahversorgung irgendwo auf dem platten Land, ne? wo kein anderer Lebensmittelhandel mehr ist, ne? Dass sich da solche Bürgergenossenschaften zusammentun oder Handwerksgenossenschaften. Und im Grunde genommen ist halt, ich sag mal, das relativ egal, um was es geht. Hier bei der Anbauvereinigung ist es ein bisschen anders, weil halt der Gesetzgeber oder weil man halt hier nicht nur das Genossenschaftsgesetz beachten muss, sondern weil halt hier der Gesetzgeber in das Cannabisgesetz eben nochmal spezielle Anforderungen geschrieben hat. Ne? Eins hatte ich vorhin schon gesagt, es dürfen nicht mehr als 500 Mitglieder sein. Wo ich einfach mal so sage, ich glaube, das ist auch eine stattliche Zahl an Mitgliedern, das muss man erstmal erreichen. Ne? Also das ist dann auch was, weil ja, und das ist ja das Nächste, was der Gesetzgeber gesagt hat, weil ja auch die Mitglieder in so einer Anbauvereinigung auch tatsächlich eigenhändig mitwirken müssen in der Anbauvereinigung. Ne? Also das bedeutet im Prinzip, es ist sowieso nicht möglich, dort, zumindest würde ich das so interpretieren, es gibt jetzt auch, das Gesetz ist ja ganz frisch, ne? Das ist ja quasi noch ein Baby sozusagen, es gibt ja auch zumindest mir nichts bekannt, dass es halt schon Rechtsprechung gibt. Das ist ja immer dann das nächste.
Zartes Pflänzchen.
Ja, das ist, genau. Wenn man das überträgt, genau ist das erstmal ein zartes Pflänzchen. Und, aber ich würde das mal so interpretieren, dass der Gesetzgeber tatsächlich auch will, dass halt die Mitglieder in so einer Anbauvereinigung auch tatsächlich vor Ort sind. Ne? Also, dass man quasi lokal sich zusammenfindet und dass das nichts überregionales oder sogar bundesweites ist. Und deswegen sehe ich das mit den 500 Mitgliedern, sag ich mal, relativ entspannt. Ne? Also das ist vielleicht in einer Großstadt relevant. Aber ja, ne? Also die Beschränkung würde ich jetzt mal nicht so als großes Hindernis sehen. Mhm.
Gibt es denn bei Thema Anforderungen bei Gründung einer Genossenschaft, gerade beim Thema Cannabis, Anbau, noch irgendwas Spezielles, was beachtet werden muss? Spezielle Anforderungen?
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also erstmal die Genossenschaft an sich. Also ich würde vielleicht damit mal anfangen, im Allgemeinen mit der Genossenschaft, weil halt die Genossenschaft an sich auch nicht, naja, ich sage jetzt mal so schnippschnapp gegründet werden kann. Also die Genossenschaft braucht erstmal, wie auch jeder Verein, erstmal eine Satzung. Ne? Das könnte man jetzt auch wieder so übertragen, bei einer GmbH wäre das quasi der Gesellschaftervertrag. Ne? Also die Satzung ist im Prinzip das Vehikel, was regelt, wie die Genossenschaft zusammengesetzt ist, wie die nach außen wirkt, wie die nach innen wirkt. Ne? Also das ist im Prinzip, ich sage jetzt mal so, die kleine Rechtsvorschrift für die Mitglieder der Genossenschaft. Mhm. Ne? So, das Zweite, was man zwingend braucht bei einer Genossenschaft, das ist letztendlich, man könnte mal so sagen, ein Businessplan. Ne? Also zumindest braucht man eine betriebswirtschaftliche Planungsrechnung, weil nämlich die Genossenschaft eben ein Gründungsgutachten braucht von einem Genossenschaftsverband. Also es gibt unendlich viele Genossenschaftsverbände. Es gibt da ganz große und in ganz riesengroßen. Es gibt aber ganz viele kleine. Und entsprechend so ist auch, weil die Frage kommt ja dann bestimmt auch, was kostet der Spaß, ist also auch bei der Die Prüfung durch den Genossenschaftsverband geht quasi los bei null Euro und endet irgendwas vielleicht bei irgendwie mehreren tausend Euros. Also da sollte man jetzt schon mal speziell hingucken, mit welchem Genossenschaftsverband möchte ich da zusammenarbeiten, wo möchte ich da tatsächlich meine Gründungsprüfung machen. Die Gründungsprüfung braucht man halt, weil die ist dann halt notwendig, damit man überhaupt die Genossenschaft zur Eintragung bringen kann. Was halt viel entspannter ist, auch kostentechnisch viel entspannter ist dann der Weg zum Notar, weil das halt dann tatsächlich keine Beurkundung mehr ist, sondern tatsächlich nur eine Beglaubigung, was der Notar vornimmt. Das ist also relativ kostengünstig, liegt um die 100-120 Euro, was man dort dann beim Notar bezahlt. Und dann geht das zur Eintragung. Das ist jetzt erstmal die Genossenschaft an sich. Und dann gibt aber der Gesetzgeber durch das Cannabisgesetz noch ein paar Sachen vor, wenn es jetzt halt so eine Anbauvereinigung ist, dass eben, da fand ich auch was total lustig, was ich in dem Gesetz gelesen habe, die Genossenschaft braucht dann quasi eine Erlaubnis, dass die tatsächlich auch als Anbauvereinigung tätig werden darf. Da muss zum Beispiel eine vertretungsberechtigte Person der Genossenschaft oder eben auch des Vereins, das spielt dort in dem Bereich jetzt gar, also ist das egal, braucht halt auch die uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit und muss halt auch Sachkunde nachweisen können. Also dass quasi auch Sachkunde vorliegt. Also das muss letztendlich muss der Vorstand der Anbauvereinigung vorweisen können. Das ist egal, ob das ein Verein ist oder ob das halt eine Genossenschaft ist. die Genossenschaft oder auch der Verein, also die Anbauvereinigung an sich, die muss dann auch noch bestimmte Sachen bekannt geben, dass eben dann bei der jeweiligen Erlaubnisbehörde, zu der Erlaubnisbehörde ist das Gesetz, das ist ja im Bundesgesetz in die Nähe eingegangen, weil die Erlaubnisbehörden sind ja, ist ja Ländersache. Da ist dann so die Frage, wie regeln das die Länder? Und was ich relativ, zum Schmunzeln finde, dass der Gesetzgeber dort auch die geschätzte zukünftige Zahl der Mitglieder wissen möchte, wo ich jetzt mal so aus meiner praktischen Gründungssicht sage, das ist eigentlich was, das kann man überhaupt nie abschätzen. Also da müsste man so eine tiefe Marktrecherche machen, dazu hat kein Mensch Lust. Ne? Also man kann dort eigentlich nur schätzen. Naja, und damit der tatsächlich dann eben auch der Anbauverein tätig werden kann, braucht er halt dann auch tatsächlich ein befriedetes Grundstück, wo dann halt eben auch tatsächlich der Anbau stattfindet. Da muss die Flurbezeichnung angegeben werden und so weiter. Ne? Also es ist letztendlich so, dass es, wenn man sich das Gesetz tatsächlich durchliest, das gesamte Gesetz geht auch erstmal damit los, dass da das im Prinzip erstmal alles verboten ist. Ne? Das ist aber üblich so. Und dann kommen halt die Ausnahmen sozusagen, wann ist was erlaubt. Da gibt es eine ganze Latte, die dort eine Rolle spielen. Die würde ich jetzt aber nicht vorlesen wollen. Also das kann man dann auch tatsächlich nachlesen.
Und das betrifft jetzt ausschließlich die Genossenschaften?
Nee, das ist das ist jetzt tatsächlich die Erlaubnis. Ne? Man muss sich das so vorstellen, man gründet quasi erstmal die juristische Person, also entweder den Verein oder eben die Genossenschaft. Und die geht dann quasi hin und geht zu der Erlaubnisbehörde und sagt, ich hätte gern die Erlaubnis, in eine Anbauvereinigung zu werden. Und dann muss man halt die Kriterien erfüllen. Und da ist es natürlich wichtig, dass man die Bedingungen, die gestellt werden, eben schon mit in die Satzung zum Beispiel reinschreibt. Also zum Beispiel sagt auch der Gesetzgeber, das Mitglied nicht einen Wohnsitz außerhalb von Deutschland haben, sondern das muss quasi einen Wohnsitz innerhalb von Deutschland haben. Und der Anbauvereinigung muss immer bekannt sein, wo derjenige seinen Wohnsitz hat, also seine sogenannte ladungsfähige Adresse hat. Ja. Und das sagt aber eben auch das Cannabis-Gesetz, dass eben tatsächlich unter Satzung so verankert werden muss. Ja. Oder es dürfen, das ist halt auch so eine Besonderheit, bei Genossenschaften können prinzipiell auch Gewinne an die Mitglieder ausgezahlt werden. Und das schränkt eben auch das Cannabis-Gesetz ein und sagt, nee, Gewinne dürfen nicht an die Mitglieder ausgezahlt werden. Die dürfen nur als Rücklage gebildet werden für die Genossenschaft, für zukünftige Investitionen oder wenn es mal einen Fehlbetrag gibt in den Jahr, dass man den ausgleichen kann. Also man will dort, also so würde ich das interpretieren, dass man dort das nicht dazu führen lassen will, dass man das so als Geldanlage sehen kann. Ne? Also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer anderen Genossenschaft Mitglied werde, Volksbanken, Raiffeisenbanken bieten das ja an, kann ich Mitglied werden und dann kriege ich dort aus den Gewinnen die Dividende gezahlt. Und gerade jetzt bei den zinsschwachen Jahren war das eigentlich immer eine schöne Geldanlage und das schränkt halt hier der Gesetzgeber auch ein.
Und im Gegensatz zu Vereinen, ein Verein ist ja nicht dafür gedacht, Gewinne zu erwirtschaften. Ich glaube, darin unterscheidet sich das auch nochmal zur Genossenschaft.
Genau. Also tatsächlich, also ein Verein darf nicht gewerblich tätig sein. Ne? Also es gibt zwar sogenannte wirtschaftliche Vereine, die gibt es aber ganz, ganz selten. Das meiste sind ja tatsächlich eingetragene Vereine. Und im Übrigen, das hat zum Beispiel der Gesetzgeber auch aus dem Cannabis-Gesetz rausgestrichen. Es dürfen keine wirtschaftlichen Vereine sein. Es müssen tatsächlich nur, in Anführungsstrichen, nur eingetragene Vereine sein. Und die eingetragenen Vereine dürfen quasi nur in sogenannten Nebenprivileg ja wirtschaftlich tätig sein. Man könnte mal so sagen, dass der Verein quasi nicht stirbt. Ne? Also ich darf so viel Gewinn machen, damit ich den Verein am Leben halten kann.
Und das ist jetzt bei einer Genossenschaft anders?
Und genau, bei der Genossenschaft kann ich im Grunde genommen so viel Gewinn machen, wie ich möchte. Ne, also ich darf das machen. Ich darf es halt dann nicht, das ist eben doch wieder die Einschränkung, ich darf es nicht an die Mitglieder auszahlen, ich muss es als Rücklage bilden, aber ich kann dadurch natürlich auch, also ich bin dort schon ein bisschen flexibler auch in der Weiterentwicklung. Wenn ich sowas mache, mache ich das ja meistens nicht für die nächsten 2-3 Jahre, sondern ja ein bisschen langfristig. Und da bin ich dann halt tatsächlich ein bisschen flexibler in der Gewinnverwendung, ne, und kann letztendlich so viel Gewinn machen, wie ich möchte.
Okay, und den Gewinn nutze ich dann einfach mehr oder weniger, um in Technik zu investieren oder...
Genau, um einfach zu investieren, um neue Gebäude zu finden, um neue Anbauflächen zu finden, ne? Also einfach um größer zu werden. Ne?
Und das wäre mit einem Verein nicht möglich.
Naja, nicht möglich. Es ist ja quasi, irgendwie ist ja immer alles möglich. Aber es ist nicht so einfach. Ne? Es ist nicht so einfach. Die Genossenschaft ist tatsächlich ein Unternehmen. Ne? Der Verein ist kein Unternehmen. Also vom Grundansatz ist das was ganz anderes. Ne? Also der Verein ist zwar eine juristische Person, aber eben als, naja, ich sage jetzt mal so, für den sportlichen, gesellschaftlichen Zusammenhalt, kulturellen Zusammenhalt, dass man irgendwas zusammen macht. Ne? Die Genossenschaft ist tatsächlich ein Unternehmen, was eben tatsächlich unbeschränkt Gewinne machen kann. Das Interessante ist allerdings wieder, dass die Genossenschaft, also die muss keine Gewinnerzielungsabsicht haben. Das Thema GmbH findet ja jetzt in den Cannabisgesetzen nicht statt, aber das ist vielleicht auch mal der Unterschied. Die GmbH muss letztendlich wirtschaftlich tätig sein und muss Gewinne erwirtschaften. Und eine Genossenschaft kann auch mal ein Jahr oder zwei oder drei Jahre gar keine Gewinne machen. Und da passiert halt auch nichts. Ne? Also das ist eben, die Genossenschaft hat nur einen Zweck nach Genossenschaftsgesetz. Sie muss den Mitgliedern in Nutzen stiften. Das ist der einzige Zweck, den die Genossenschaft hat. Ne? Und das wäre ja bei so einer Anbauvereinigung auch. Das ist ja ein ganz spezieller Nutzen, der dort gestiftet wird. Vielleicht darf ich noch kurz was, weil wir gerade bei den Unterschied sind. Und das spielt eben zum Beispiel dann eine Rolle, wenn es eben zum Beispiel um gewerbliche Förderung geht. Also wenn ich irgendeine gewerbliche Förderung habe, also Investitionsförderung, die es eben von den Bundesländern gibt oder zum Teil auch vom Bund gibt, da spielt der Verein keine Rolle, weil der Verein halt kein Unternehmen ist. Also ich würde für einen Verein keine Förderung kriegen für eine gewerbliche Sache, also zum Beispiel für die Errichtung eines Gebäudes oder für die Modernisierung eines Gewächshauses oder irgendwie sowas. Das kann ich nur für ein Unternehmen bekommen. Und das wäre dann halt die Genossenschaft. Und das, glaube ich, ist, und jetzt kommen wir zu dem Thema, es kann beides richtig sein. Das ist eben die Frage, was möchte ich mit so einer Anbauvereinigung machen? Also was soll dort mal das Ziel sein? Und dann entscheidet sich das.
Welche Pflichten haben denn Genossenschaften in Bezug auf Dokumentation und Berichterstattung gegenüber den Behörden?
Also auch da muss man ja wieder unterscheiden. Einmal aus dem Genossenschaftsgesetz heraus, ne? Also die Genossenschaft an sich ist eine ganz normale juristische Person. Mhm. Die wird im Prinzip ähnlich behandelt wie eine Kapitalgesellschaft, also wie eine GmbH, und hat dort erstmal ganz normale Buchführungspflicht, also doppelte Buchführung, Jahresabschlüsse zu erstellen. Also da gibt es das ist einfach mal so da. Und dann gibt es natürlich noch so spezielle Sachen aus dem Cannabis-Gesetz, dass dort eben tatsächlich Aufzeichnung geführt werden muss über die Abgaben, die man macht für die Mitglieder, also wie viel Gramm bekommen die, ja, was hat man angebaut, wie viel hat man angebaut, was hat man eben tatsächlich für eine Ernte. Also das sind dann tatsächlich so die Aufzeichnungspflichten, die man dann eben nochmal speziell aus dem Cannabisgesetz hat. Und interessant ist es aber, dass die Abgabenordnung ist letztendlich die Universalvorschrift der Finanzverwaltung, dass diese Abgabenordnung sagt, egal in welchem Bereich du Bücher zu führen hast und Aufzeichnungen zu führen hast, die sind immer wichtig für die Besteuerung. Ne? Und das würde halt aber auch den Verein genauso treffen. Ne? Das betrifft eben auch den Verein und der Genossenschaft. Also auch da kann man jetzt keinen großen Unterschied feststellen.
Was brauche ich denn für so eine Gründung von so einer Genossenschaft im Gegenzug zu so einem Verein?
Naja, erstmal weniger Leute. Ne? Also ich brauche nur 3 Leute, ich brauche nicht 7 Leute. Ich brauche die Satzung, ich brauche eben die betriebswirtschaftliche Planungsrechnung, / Businessplan. Da kommt es auch wieder darauf an, wie groß soll die Genossenschaft werden.
Da fällt mir noch was ein. Apropos Businessplan, braucht man bei einem Verein einen Businessplan?
Ja, das ist wieder so eine Sache. Also der Gesetzgeber schreibt das nicht vor. Das ist tatsächlich quasi nur bei der Genossenschaft vorgeschrieben. Mhm. Beim Verein braucht man das nicht. Okay. Ich sag dir aber, dass man, egal in welchem Bereich man irgendwas gründet, aufschreiben sollte, was macht man, wie macht man es, mit wem macht man es, welches Ziel verfolgt man. Und dann hat man letztendlich den Businessplan. Weil letztendlich man sonst, und das habe ich nur schon zu Genüge erlebt, also ich mache ja nicht nur Genossenschaften, ne? Ich kann auch einen Verein gründen, ich kann auch eine GmbH gründen oder Einzelunternehmen gründen, also das ist alles möglich. Und wenn ich aber quasi ohne Plan gründe, geht es meistens schief. Also man muss sich vorher einfach einen Plan machen. Und das ist letztendlich der Businessplan. Aber gesetzlich vorgeschrieben ist es halt beim Verein nicht.
Okay, also wir hatten darüber gesprochen, über die Anzahl der Mitglieder, als auch, dass wir einen Plan erstellen müssen bei einer Genossenschaft. Wie geht's weiter?
Naja, wichtig ist, dass bei der Genossenschaft tatsächlich die Führung der Genossenschaft, also die Geschäftsleitung, was da speziell eben der Vorstand ist, also das heißt auch bei der Genossenschaft Vorstand, dass der tatsächlich aus den Reihen der Mitglieder kommen muss. Das legt das schon das Genossenschaftsgesetz fest, legt aber auch hier nochmal das Cannabisgesetz fest. Das heißt, ich kann niemand Fremdes quasi als Geschäftsführer bestellen oder als Vorstand bestellen, sondern das muss einer aus den Reihen der Mitglieder sein. Das muss bei einer kleinen Genossenschaft mindestens eine Person sein. Bei einer großen Genossenschaft ab 21 Mitglieder braucht man dann zwei Vorstände. Also müssen quasi zwei Personen dafür sich zur Verfügung stellen, Vorstand zu sein. Interessant ist aber, dass der Vorstand einer Genossenschaft sowohl hauptamtlich tätig sein kann, also sprich gegen Entgelt, als auch ehrenamtlich tätig sein kann. Also das gibt das Genossenschaftsgesetz her. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Genossenschaft gründe und ich bin dort Vorstand, kann ich das auch neben meinem eigentlichen Beruf machen, also neben meiner eigentlichen Berufstätigkeit. Ich kann das ehrenamtlich machen und muss im Grunde genommen das auch niemand großartig erzählen. Das ist so, wie wenn ich Vorstand in einem Gartenverein bin oder so. Ne? Das interessiert am Ende auch niemand, was ich in meiner Freizeit mache. Und das ist halt tatsächlich auch ein interessanter Fakt bei der Genossenschaft. Das ist meistens gerade am Anfang hilfreich, dass eben dort keine großartigen Kosten für die Vorstandstätigkeit zukommen, sondern dass man das eben tatsächlich auch erstmal, naja, ich sage jetzt mal, gemächlich anfangen kann. Und wenn man dann mal sieht, es ist irgendwann genügend Geld da, das würde ich zum Beispiel, empfehle ich immer, dass man das in die Satzung schon mal so reinschreibt, dass man dann halt vielleicht hauptamtlicher Vorstand ist, was man auch ab einer gewissen Größe sein, also bei einer gewissen Größe der Genossenschaft muss das auch so sein, weil man hat einfach Arbeit damit. Ne? Dann kann man das nebenbei machen.
Was brauchen wir für eine Gründung noch?
Braucht es noch mehr?
Nee, also ich versuche es noch mal kurz
zusammenzufassen, ja, gern.
Genau, ich fasse es noch mal zusammen. Man braucht die Satzung, man braucht die Planungsrechnung, die betriebswirtschaftliche Planungsrechnung, / Businessplan. Und man braucht das Gründungsgutachten von dem Genossenschaftsverband. Und dann muss man auch noch sagen, also wie gesagt, das Gesetz ist ja noch ein ganz frisches Pflänzlein oder kleines Pflänzlein, wie hast du es vorhin gesagt, dass sich auch die Genossenschaftsverbände, also ich habe von einigen Genossenschaftsverbänden die Aussage bekommen, mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Und andere Genossenschaftsverbände sind ja sehr offen dafür. Ne? Da muss man dann vielleicht auch mal schauen, wenn man jetzt so eine Genossenschaft gründen möchte, dass man dann halt auch mit einem Genossenschaftsverband zusammenkommt, der sich dem Thema letztendlich auch offen zeigt. Ne? Weil ja, nur, dass jetzt das Gesetz da ist, bedeutet ja noch nicht, dass das bei jedem im Kopf auch verinnerlicht ist, dass es legal ist, sowas zu machen, dass man das machen kann. Ne? So, also selbst wenn derjenige das quasi so weiß, kann es aber trotzdem noch zu so einem inneren Konflikt kommen. Ne? Also es wird nicht unbedingt die Aussage kommen, das machen wir nicht, sondern es werden dann einfach eben Anforderungen oder an die Qualität der einzureichenden Unterlagen solche Anforderungen gelegt, dass man dann schon mal keine Lust mehr hat.
Jetzt haben wir ja aufgezählt, was alles nötig ist für die Gründung der Genossenschaft. Jetzt spreche ich nochmal den wunden Punkt an. Was mit der Kohle? Was mit der Kohle? Also ich weiß, GmbH braucht Startkapital, ich glaube 20.000, oder?
Ja, 25.000.
25. Und Verein, weiß ich nicht.
Genau, vielleicht. Wie ist das Genossenschaft? Klar, also um das mal kurz richtig zu stellen, nicht, dass deine Beschwerden kommen von Hörern und Hörerinnen. Also bei der GmbH ist das Mindeststammkapital 25.000, was aber erstmal nur zur Hälfte eingezahlt werden muss. Da ist man bei der Genossenschaft auch sehr frei. Also dort gibt es quasi kein Stammkapital, dort gibt es eine Mitgliedereinlage. Und die Gründungsmitglieder legen selber fest, wie hoch die ist. Und wenn man halt in die Satzung schreibt, ein Mitgliedsanteil ist 1 Euro, dann ist es halt 1 Euro. Wenn man reinschreibt, das sind 500 Euro, sind es 500 Euro. Wenn man reinschreibt, das sind 10.000 Euro, sind es 10.000 Euro. Also die Mitglieder legen selber fest, wie viel Kapital sie in die Genossenschaft über die Mitgliedschaft einlegen. Mhm. Das ist im Prinzip auch ähnlich wie beim Verein. Auch der Verein kann ja das selber festlegen, wie viel Geld dort reinkommt, was man als Mitgliedsbeitrag macht. Bei der Genossenschaft ist es im Grunde genommen üblich, dass man das nur einmal macht, also dass man quasi einen Mitgliedsanteil zeichnet bei Eintritt in die Genossenschaft oder bei Gründung der Genossenschaft und dann keine weiteren Kosten hat. Ich kenne auch 2, 3 Genossenschaften, die quasi eine monatliche Gebühr verlangen, also dass man dort Mitglied sein darf. Das würde ich aber nicht machen, weil das macht es von der Organisation unübersichtlich. Ja, warum soll man das machen? Also fällt mir jetzt erstmal so kein plausibler Grund ein. Ja, also wie sage ich das jetzt? Also man kann das theoretisch alles selber machen. Also man kann selber die Satzung schreiben, man kann selber den Businessplan schreiben. Das erste Mal Geld kostet dann das Gründungsgutachten, wenn man halt tatsächlich zu einem Genossenschaftsverband hingeht und sagt, ich hätte gerne ein Gründungsgutachten. Und da ist es eben so, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zwischen 0 und mehreren 1.000 Euro, je nachdem, bei welchem Genossenschaftsverband eben man dort anklopft. Und dann ist eben der Notar, der relativ entspannt ist oder wo die Kosten relativ entspannt sind, mit knapp 100, 120 Euro und dann auch die Eintragung beim Registergericht sind um die 120 Euro. Und dann war es das im Grunde genommen schon. Jetzt kommt das Aber. Ich würde halt tatsächlich, wenn man so eine Genossenschaft gründet, mir in der Gründungsphase schon so ein bisschen fachkundigen Rat auch holen, weil ich habe auch mitunter Leute, die zu mir kommen, die quasi schon seit 1, 2 Jahren versuchen, die Genossenschaft zu gründen, aber das irgendwie nie so richtig hinkriegen. Das hängt doch meistens, also das hat häufig gar nichts mit dem Wissen zu tun, ne? Weil das Wissen, das kann man sich anlesen, ne? Ich sage immer, da kann man in eine Buchhaltung gehen und kauft sich 3 Bücher und kann das nachlesen oder man recherchiert im Internet, muss ein bisschen vorsichtig sein, da gibt es auch manchmal Fehlinformationen, aber es kommt ja dort meistens so ein bisschen auf die Erfahrung an, die dort auch mit in so eine Beratung reinkommt. Und es gibt ja meistens mehrere Wege, es gibt eben den langen steinigen Weg und es gibt manchmal eben auch dann den Weg, wo es einfach schneller und entspannter geht, gerade wenn die Leute, die sowas gründen wollen, vielleicht auch berufstätig sind, vielleicht Familie haben, eingebunden sind, die dort nie jeden Tag Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Und wir kennen das alle, ne? Wenn man solche Projekte vorhat, das bleibt dann auch gerne mal liegen und dann wird wieder gar nichts und dann trifft man sich mal wieder. Da ist es aus meiner Erfahrung gar nicht so schlecht, wenn man sich da jemand zur Hand nimmt, der das so ein bisschen anleitet und auch so ein bisschen, naja, das produktiv macht, dass man eben auch mal irgendwann zum Ziel kommt.
Was wären denn deine 3 Tipps zur Gründung einer Genossenschaft?
Der wichtigste Punkt, ich glaube, der aller wichtigste Punkt ist, dass man in der Genossenschaft mit Menschen gründet. Man ist nicht allein, man ist ja quasi zu dritt. Und dass man das mit Menschen gründet, mit denen man sich auch in der Sache streiten kann, ohne dass man sich dadurch persönlich oder dass man das persönlich nimmt. Weil es gibt immer bei so einer Teamgründung, das hat man schon bei einer Zweiergründung, da wird jetzt keine Genossenschaft draus, aber ne, sobald ich irgendwas mache mit jemand anderem zusammen, muss ich irgendwie denjenigen mitnehmen. Und wenn ich halt ein Unternehmen gründe, wenn ich so eine Genossenschaft gründe, ist das ja eben nicht was ich jetzt mache und dann ist das abgeschlossen, sondern die Genossenschaft fängt ja dann erst an zu leben und die wird ja dann weitergeführt. Und da gibt es natürlich auch mal bei so einer Gründung auch mal Auseinandersetzungen, das ist ganz normal. Und die sollten aber eben in der Sache sein. Und deswegen ist meine Empfehlung immer, dass tatsächlich, sich zusammenfindet mit Menschen, mit denen man, naja, ich sag's mal so ganz einfach, mit denen man gut kann, ne? Wo man eben auch mal sich eben die Meinung sagen kann, ohne dass man dann eben irgendwie 5 Wochen eingeschnappt ist. Also ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. So, jetzt fehlen noch 2 Sachen. tatsächlich, das ist halt, das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Man braucht natürlich, egal wie man es macht, Gründung kostet immer Geld. Also man braucht auch ein bisschen Kleingeld. Ne? Und man muss auch immer davon ausgehen, es ist ein Unternehmen, es kann auch schief gehen. Ne? Also auch das kann passieren. Und ich habe auch Gründung, die nicht abgeschlossen werden, aus irgendwelchen Gründen, weil einer der Gründer wegfällt, weil einer kein Interesse mehr dran hat. Ne? Also das Leben geht ja weiter und das muss im Bewusstsein, ja, dass das Geld auch nicht den Nutzen erfüllt, aber prinzipiell braucht man auch schon ein kleines bisschen Pinke-Pinke. Also Gründung kostet immer Geld, dass man die auch bezahlen kann. Ne? Und auch nach der Gründung, ne, da kommen ja dann auch so Sachen, Mitgliedschaft in der Kammer. Also man ist da automatisch auch in der jeweiligen Industrie- und Handelskammer. Das ist jetzt nicht wahnsinnig teuer. Ne? Da darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass das tausende Beträge sind. Das ist dann nach Umsatz gestaffelt. Aber am Anfang, da gibt es meistens auch so Gründungstarife sozusagen. Wenn ich da Kammermitglied werde, sind es irgendwie so 100 Euro Jahresbeitrag, so roundabout. Und das muss man natürlich haben. Ne? Das ist jetzt kein wahnsinnig viel Geld, aber man muss es trotzdem haben. Es muss da sein. Ne? Und das ist halt auch wichtig, dass man das bewusst ist. Und ich glaube, der dritte Punkt, und das ist tatsächlich auch bei der Genossenschaft wichtig oder generell wichtig, man sollte mit den Leuten, mit denen man sonst Kontakt hat, die dort mit einbeziehen. Also gerade was so vielleicht Familie ist oder wie auch immer, die mit einbezieht, weil so eine Gründung kostet eben nicht nur Geld, was wir gerade gehört haben, sondern kostet auch Zeit. Ne? Also es kann auch mal sein, dass man dort auch mal 3-4 Stunden irgendwie zusammensitzt mit irgendwelchen Leuten und man plant dort so eine Gründung und man fehlt halt irgendwo anders. Ne? Und das sollte man schon irgendwie berücksichtigen. Also das ist aber bei der Vereinsgründung genau das Gleiche. Ne? Ich habe es euch gerade von uns gesagt. Und ich finde, dort ist es sogar noch viel schlimmer, weil man halt dort 7 Personen hat. Ich habe es eben, von uns gerade gesagt, letzte Woche hatte ich so einen Verein, das ging ewig hin und her und wir haben uns zigmal getroffen, ehe wir dort alles so weit hatten, dass es dann für jeden gepasst hat.
Was schätzt du, was ist teurer, einen Verein zu gründen oder eine Genossenschaft? Rein nur bürokratisch gesehen, ohne dass wir jetzt auf Equipment und sowas eingehen.
Genau, naja, das wäre für alle gleich. Ne? Also ich sage jetzt mal, wenn das jetzt tatsächlich, das ist ja dann wiederum gleich. Naja, wenn man das jetzt kurzfristig sieht, und das, deswegen kann man das jetzt, also wenn man das jetzt kurzfristig sieht und so ganz schnell drauf guckt, ist tatsächlich die Genossenschaft zu gründen mit mehr Kosten verbunden. Ne? Mhm. Weil beim Verein ist es ja, wenn man das jetzt mal ganz einfach zusammenfasst, schreibe ich dort eine Satzung runter. Also das ist dort immer die Herausforderung. Ne? Also muss ich noch mal sagen, mit 7 Leuten eine Satzung zu verfassen. Und dann gehe ich letztendlich nur zum Notar und veranlasse die Eintragung beim Registergericht. Ne? Also ich umgehe dort quasi den aufwendigen Businessplan, den ich dort nicht brauche. Gesetzlich brauche ich den nicht. Ich empfehle den aber sehr stark. Und ich brauche halt so ein Gründungsgutachten nicht. Das brauche ich halt eben bei der Genossenschaft. Und wenn man das langfristig sieht, kann man es auch nicht sagen. Da kommt es nämlich tatsächlich darauf an, was will man eigentlich? Also wie soll sich das entwickeln, das Ganze? Ja? Und das Schlimmste ist aber, irgendwann mal den Verein in die Genossenschaft zu wandeln. Ne? Also wenn der Verein irgendwann tatsächlich mal nicht mehr nur quasi im Nebenerwerb oder als Nebenprivileg wirtschaftlich tätig ist, sondern tatsächlich eben darf ich das ja nicht im Grunde genommen nicht mehr als Verein weiterführen, müsste das dann wandeln in eine andere Rechtsform. Wenn ich jetzt hier bei einem Anbauverein bin, muss ich es in eine Genossenschaft wandeln und das ist dann wahnsinnig aufwendig und auch wahnsinnig mit Kosten verbunden. Das sollte man sich vorher halt überlegen. Also wenn jetzt zu mir Leute kommen und sagen, wir wollen sowas machen und wir wollen eine Genossenschaft draus machen, dann würde ich nicht sofort sagen, okay, machen wir, sondern ich würde erst mal mit den Leuten reden und sagen, wo wollt ihr denn irgendwann mal hin in den nächsten 3, 5 bis 10 Jahren? Was soll sich denn daraus entwickeln? Und alles, was man, das ist auch so eine grundsätzliche Empfehlung, alles, was man in der Vorgründungsphase regeln kann und sich überlegen kann und planen kann, spart eine Menge Ressourcen für später, weil alles, was ich jetzt geregelt habe, da muss ich mir später keine Gedanken mehr drüber machen, weil dann später habe ich auch noch den ganz normalen Geschäftsbetrieb, meine ganz normale Tagesaufgaben. Wenn ich dann noch zusätzlich mir Gedanken machen muss, was machen wir jetzt eigentlich, dann wird es schwierig.
Remo, wie Ist denn das, wenn ich jetzt als Laie daran gehe, Verein, Genossenschaft, welche finanziellen Verpflichtungen oder überhaupt, oder nicht mal finanziell, welche Verpflichtungen kommen für mich als Genossenschaftsgründer oder Genossenschaftsgründerteam auf uns zu? Und in zweiter Teil der Frage auch, welche Verpflichtungen und haben gegebenenfalls auch Mitglieder bei einem Verein oder bei einer Genossenschaft?
Ja, fangen wir vielleicht mal den zweiten Teil an, weil der ist einfacher zu beantworten.
Okay, ist gut.
Letztendlich regelt das auch die Satzung, aber man würde das dann tatsächlich so machen, das kann man sowohl bei einem Verein regeln, auch bei der Genossenschaft regeln, dass die Mitglieder quasi keine weiteren finanziellen Verpflichtungen haben, wenn die dann mal Mitglied in der Genossenschaft sind. Das heißt auch, wenn die Genossenschaft mal irgendwann, vielleicht es läuft nicht, muss vielleicht eine Insolvenz angemeldet werden, dann kann man das tatsächlich in der Satzung so regeln, dass auch die Mitglieder nicht in der Nachschusspflicht sind. Ne? Also dass dann eben nicht irgendjemand sagt, der Insolvenzverwalter, das Gericht oder sonst irgendwie das, ja, liebes Mitglied, jetzt schießt man hier noch Geld rein, damit die Schulden bezahlt werden können, sondern das kann man tatsächlich, das ist eben zum Beispiel sowas, da sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen, sollte man im Vorfeld darüber nachdenken und in die Satzung schreiben, dass eben tatsächlich so eine Nachschusspflicht, eben so eine Nachhaftung für die Mitglieder ausgeschlossen ist. Ne? Das ist, wie gesagt, beim Verein möglich, ist auch bei der Genossenschaft möglich. Bei den Vorständen ist es ein bisschen anders. Auch da ist es bei beiden, wiederum bei Genossenschaften und Vereinen so, wenn der Vorstand natürlich strafbare Handlungen macht oder eben Entscheidungen trifft, wo er genau weiß, dass das verstößt gegen die guten Sitten oder wie auch immer, dann ist der natürlich auch in der Haftung. Es gibt die Möglichkeit, das muss ich vielleicht noch sagen, und das glaube ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber glaube ich, das gibt es tatsächlich nur für Genossenschaften. Das gibt es nicht für Vereine, weil der Verein halt kein Unternehmen ist. Es gibt dann sogenannte D&O-Versicherung, Directors and Officers-Versicherung. Wie der Name vermuten lässt, ist das mal irgendwann Ende der 90er Jahren aus dem amerikanischen Markt nach Europa geschwappt und so auch nach Deutschland geschwappt. Und das ist im Prinzip so eine Versicherung für die Haftungsbeschränkung innerhalb des Unternehmens. Also dass quasi aus dem Unternehmen keine Haftungsansprüche an die Vorstände gestellt werden können. Zum Beispiel diverse Automobilhersteller, die da irgendwas, wo in der Zeitung zu lesen war, dass die davon wussten, dass irgendwas manipuliert war und dass vielleicht die Absatzzahlen eingebrochen sind. Und jetzt hätte es vielleicht sein können, dass die quasi aus dem Unternehmen persönlich in die Haftung genommen werden. Und das kann man über so eine D&O-Versicherung quasi absichern. Und das ist auch tatsächlich was, das sollte man, das kommt halt dann wieder auf die Größe drauf an der Genossenschaft und wie die Genossenschaft halt auch strukturiert ist, da sollte man drüber nachdenken. Und das ist auch mittlerweile nicht mehr wahnsinnig teuer. Ne? Also das ist so eine Sache, wo ich dann eben selber mir als Vorstand überlegen muss, mache ich das, kostet ein bisschen was, aber ich kann vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen.
Okay, und wie sieht das bei den Gründerteam aus mit den Pflichten?
Naja, die Gründer, es ist prinzipiell erstmal so, dass jedes Mitglied muss die Einlage auf den Tisch legen, ne? Also die festgelegt wird, ob das eben 1 Euro ist, 100 Euro, 10.000 Euro, wie auch immer. Ne? Das ist die Pflicht. Und dann müssen natürlich die Vorgründungskosten müssen letztendlich irgendwie gedeckt werden. Das ist halt auch sowas, da muss man sich einig werden, ne? Wenn man zu dritt ist, muss man sich dann halt irgendwie einig werden, wer dort was bezahlt und wer wie viel bezahlt. Man kann auch einen Teil der Vorgründungskosten da tatsächlich dann eben, ja, ich sag mal, aus dem Gesellschaftsvermögen nehmen, aus dem Genossenschaftsvermögen nehmen. Auch buchhalterisch gibt es die Möglichkeit, dass es eben dort tatsächlich schon Betriebskosten sind, also dass man quasi schon, obwohl die Genossenschaft da gar nicht gegründet ist, quasi schon Betriebskosten generiert, ne, für die Gründungsberatung. Mhm. Ja, was noch wichtig ist zu wissen, das betrifft aber auch wieder alle Unternehmensformen, dass ab Tag der Gründung, also Tag der Gründung ist nicht Tag der Eintragung, ne? Tag der Gründung ist dann, wenn die Gründungsmitglieder die Satzung unterschreiben, dann ist das Unternehmen gegründet. Und die Eintragung findet ja dann naturgemäß ein bisschen später weg, weil man muss erstmal zum bisschen später statt, man muss erstmal zum Notar gehen, dann dauert das auch nochmal ein paar Tage, ehe das dann beim Gericht eingetragen ist. Und in der Zeit ist es tatsächlich so, muss man aufpassen, weil bis zu der Eintragung haftet jedes Mitglied noch unbeschränkt auch mit seinem Privatvermögen. Und das ist zum Beispiel auch was, das sollte man unbedingt auch in die Satzung schreiben, dass eben der Vorstand keine Geschäfte machen darf, außer die Gründungseintragung zu veranlassen. Ne? Weil dann ist es im Prinzip so, dass man dann als Mitglied befreit ist, dass dann der Vorstand dafür quasi gerade steht. Und das sind eben dann so die Details. Das ist dann eben so das Feine, auf was man aufpassen muss, wenn man eben sowas gründet. Ich empfehle auch immer, und das würde ich auch, wenn ich jetzt, mache ich auch, wenn ich jetzt hier eine Gründung, ich bin ja Betriebswirt, ich bin ja kein Jurist, ne? Ich darf und will auch gar nicht juristisch beraten, muss ich vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Ich würde natürlich, das kommt dann eben doch wieder auf die Größe an und wie man das Ganze eben auch, welche Form das Ganze dann auch annehmen soll, auch was man mal später geplant hat, ziehe ich dann auch noch einen juristischen Beistand, also ein Rechtsanwalt mit dazu, der sich auch mit dem Thema auskennt. Ne, das ist auch so, das ist noch so ein Tipp, was Julian mich vorhin gefragt hat. Also man braucht eigentlich bei einer Gründung von einem Unternehmen, auch von der Genossenschaft, braucht man eigentlich so eine betriebswirtschaftliche Komponente. Man braucht so eine juristische Beratungskomponente, was ein Anwalt ist. Und man braucht im Grunde genommen auch eine steuerliche Komponente, weil das kann auch der Betriebswirt nicht unbedingt machen. Genauso wenig wie eben auch der Steuerberater eben auch betriebswirtschaftliche Sachen. Also das ist zwar sehr nah und auch sehr viele Steuerberater sind halt auch Betriebswirte, Diplombetriebswirte oder Diplomkaufleute, aber die sind halt sehr spezialisiert auf das Thema Steuer, ne? Und eben alles andere, das haben die mal vielleicht irgendwann im Studium gehört und sich aber dann meistens nicht mehr damit beschäftigt, was auch vollkommen normal ist, weil alleine mit dem Thema Steuer, das ist ja also ein Riesending, ne? Also und das ist eben tatsächlich was, was ich auch jeden rate oder was ich auch tatsächlich in meiner Beratung mitmache, wenn es dann eben notwendig ist und wenn es dann an die Punkte kommt, dass man dann eben auch entsprechende Leute mit hinzuzieht. Und jetzt muss man das aber eben auch wieder in dem Bereich so sehen, so wie das eben doch in den betriebswirtschaftlichen Beratungsbereich. Es gibt wenige, die sich mit Genossenschaften auskennen. Und das ist halt auch bei den Anwälten so und das ist auch bei den Steuerberatern so. Also ich habe das schon häufig von Gründern gehört, die eine Genossenschaft gründen wollen, die gehen dann zu irgendeinem Steuerberater und erzählen dann das und dann sagt der Steuerberater, um Gottes Willen, Genossenschaft, bist du wahnsinnig. Das liegt nie daran, dass die Genossenschaft schlecht ist. Das hat man ja schon mal ganz am Anfang besprochen, dass es ja mega viele Genossenschaften gibt. Sondern es liegt einfach daran, dass die wenigsten Steuerberater in ihren Beratungen, in ihren Steuerberatungsalltag mit Genossenschaften in Berührung kommen. Weil eben die Genossenschaft in wenigen Punkten anders zu behandeln ist wie eine andere Kapitalgesellschaft. Und da gibt es meistens dann eben Steuerberater, die sich eben auch auf das Thema Genossenschaften spezialisiert haben. Und dann sollte man halt auch mit so einem Steuerberater sprechen.
Ist es aufwendiger, eine Genossenschaft zu gründen? Und wenn ja, lohnt sich der Aufwand?
Das ist so eine Frage, die man nie einfach so beantworten kann. Also deswegen, das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ich würde nicht so rangehen und sagen, ich will jetzt so eine Anbauvereinigung machen. Also das schon, ne? Das ist ja das Thema. Wir wollen eine Anbauvereinigung gründen. Aber ich mache das jetzt zwingend in der Form eines Vereines oder ich mache das zwingend in der Form in einer Genossenschaft. Sondern ich würde mir erstmal überlegen, ich will eine Anbauvereinigung gründen und würde mir dann überlegen, was soll die Anbauvereinigung, wie soll die aussehen? Wie soll die sich entwickeln? Wie groß soll die sein? Daraus kann man dann ableiten, ist es zweckmäßig, einen Verein zu gründen oder ist es zweckmäßig, eine Genossenschaft zu gründen? Also das ist prinzipiell auch so. Ich würde niemals so rangehen und sagen, ich will jetzt die und die Unternehmensform gründen und dann überlege ich mir, was ich eigentlich machen will, sondern ich muss mir quasi vorher überlegen, was ich machen will. Das ist hier schon relativ einfach, weil wir wollen irgendwie eine Anbauvereinigung haben. Aber wie ist die ausgestaltet? Welche Fläche wird die bewirtschaften? Welche Möglichkeiten hat man? Wie viel Hektar? Ist es unter Glas? Hat man eine andere Anbaufläche? Hat man die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln? Also das sind alles so Sachen, die man sich vorher halt überlegen muss. Und dann, und auch wie viele Mitglieder will man denn eigentlich? Also grundsätzlich ist es so, muss man, das ist auch beim Verein genauso wie bei der Genossenschaft, muss man erstmal jedes Mitglied aufnehmen, was eben den Vereinszweck oder den Genossenschaftszweck quasi oder erfüllt oder dort mitmachen möchte. Aber ich kann das ja schon ein bisschen einschränken, indem ich sage, naja, ich möchte eben nur Leute haben, also das Cannabisgesetz gibt ja dazu sowieso Einschränkungen vor, aber ich kann ja auch nochmal in meine Satzung schreiben, ich möchte nur Leute haben, die bestimmte Qualifikationen mitbringen, die also auch wissen, was muss man machen. Also man braucht sowieso den Sachkundenachweis als Vorstand. Aus meiner Erfahrung sollte man sich das vorher überlegen. Und danach, also das ist quasi, ich sage dazu, oder in unserer Beratung sagen wir immer, das ist die Entwicklung des Geschäftsmodells, also dass man das Geschäftsmodell erstmal entwickelt und dass man dann überlegt, ist es ein Verein oder ist es besser eine Genossenschaft? Da spart man sich eine Menge Kohle und eine Menge Zeit.
Ich denke mal, eine dieser Fragen wäre ja auch, wie viele Leute habe ich? Ne? Weil du ja auch sagtest, Genossenschaft 3 Leute, Verein 7 Leute. Wenn ich jetzt keine 7 Leute habe und mir die erst irgendwo herholen muss, dann gegebenenfalls mit Leuten gründe, die ich gar nicht kenne, wo ich auch vorher nicht weiß, ob es da mal zu Reibereien kommt. Aber wenn ich 3 gute Leute habe und man ist ein gutes Team, dann liegt das vielleicht näher. Ne?
Naja, genau, Lars, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Man muss die Fähigkeit haben, sich mit den Leuten auch in der Sache mal hart auseinanderzusetzen. Ne? Mhm. Also, und das kann man, ja, das ist auch total, das ist ja auch nichts Schlimmes. Ne? Das ist ja auch eine Fähigkeit, die braucht man ja auch später, wenn man den Laden führt. Da wird auch nicht immer alles so sein, dass alle damit einverstanden sind. Ne? Und das kann man wirklich, also wenn man sich so, wie du das sagst, so dann Leute irgendwie zusammensucht, die man vielleicht einmal im Leben gesehen hat oder gar nicht, da kann ich mir das schwer vorstellen. Mhm. Und dann eben auch tatsächlich die unterschiedlichen Ideen und Interessenlagen. Ne? Jeder, der am Tisch sitzt, bringt Ideen mit und will seine Interessen verwirklicht haben. Jetzt könnt ihr mir echt glauben, umso mehr Leute dort am Tisch sitzen, umso anstrengender wird das. Ne, das kennt man ja selber aus irgendwelchen Kneipengesprächen. Wenn dann irgendwie wird es immer lauter, weil jeder irgendwie mit jedem redet und jeder muss sich übertönen, damit überhaupt noch was hört. Das ist absolut anstrengend. So. Ne, und also deswegen ist es immer besser, man zieht das Pflänzlein, ne, und wenn das dann so quasi eine gewisse Größe hat, dann kann man sagen, okay, jetzt
die ersten immer noch Blüten kommen.
Genau, dann kann man richtig, genau. So.
Wenn wir das Gespräch hier zusammenfassen, was sagst du, wie lautet dein Fazit?
Das Fazit ist einfach, dass man nicht von vornherein sagen kann, es muss das sein oder es muss das sein, sondern dass man sich tatsächlich überlegen muss, was möchte ich, und dann kann man das Richtige auswählen. Und es ist ganz schlecht und aufwendig, teuer, das irgendwann mal zu wandeln. Also man sollte sich lieber vorher mal eine Minute mehr Zeit nehmen und mal eine Minute mehr darüber nachdenken und das wirklich gut ausarbeiten, bevor man irgendwas aktionistisch losmacht und dann mal guckt, was ist hier eigentlich passiert. Man sollte sich vorher echt einen Plan machen. So, das ist eigentlich schön, alles, was es zu sagen gibt.
Und ein knappes.
Ja, nee, es gibt dann erfahrungsgemäß gibt es in den individuellen Beratungen gibt es natürlich noch ganz viele individuelle Sachen, die wir ja gar nicht beleuchten können. Ne? Da könnt ihr jetzt eine Woche drüber reden. Das können wir ja mal machen, so als Marathon-Podcast irgendwie.
Podcast-Marathon, eine Woche.
So, ja.
420
und, Hours. Und der Hörer oder die Hörerin, die das dann am Stück durchhört, hat dann Blumentopf oder anderen Topf gewonnen, je nachdem.
Das ist gut. Ja, wir müssen ja auch nicht alles ausführen. Du willst ja auch noch was zu reden haben, wenn die Leute dann zu dir kommen.
So sieht das aus.
Vielen lieben Dank für das knappe, aber doch einleuchtende Fazit. Finde ich gut. Remo, für was bist du dankbar?
Das ist eine Frage, die kommt ja zu überraschen.
Jetzt
gerade in diesem Augenblick, dass ich mit euch hier schon 1 Minute und 17 Minuten und ein paar
eine
Sekunden,
Stunde und 17, ja.
Ja, 1 Stunde 17 Minuten mit euch hier schon zu dem Thema Genossenschaften sprechen darf, weil ich spreche total gerne über Genossenschaften.
Das merkt man.
Das spürt man. Vielen Dank für die Blumen. Ich bin auch interessiert, also es wird jetzt interessanter, wenn die Hörer jetzt hören, ah, die sprechen schon 1:17, wie viel denn am Ende übrig bleibt vom
Ach so,
Gespräch.
Ach so, hätte ich gar nicht. Hätte ich gar nicht.
Lustig. Ist ja mal lustig, dass das mal jemand sagt. Julian.
Lars. Remo. Remo.
Hier ja.
So. Was fällt dir schwerer? Anfangen oder aufhören?
Aufhören.
Ja.
Dann hören wir jetzt auf.
Ja.
Okay. Ja, und alle, die den Remo kontaktieren möchten, weil sie Interesse an einer Gründung einer Genossenschaft haben, Remo, wie
oder,
können...
Oder sich zumindest erstmal drüber informieren möchten.
Informieren möchten, ja.
Also, genau.
Beratung beraten lassen möchten von dir.
Genau.
Oder genau. Deinen Kolleginnen
genau.
Und Kollegen.
Mhm. Genau.
Wie können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit dir Kontakt aufnehmen?
Am besten per E-Mail, das ist mir das Liebste. Mhm. Und dann am besten über Office, also office@egz-dresden.de. Also vor den Ad ist im Prinzip Wurst, was man hinschreibt, aber dann @egz, Emil Gustav Zeppelin-dresden.de.
Packen wir auch gerne in die Shownotes die E-Mail-Adresse. Ja?
Ja, ich danke euch. Danke für das, kurzweilige Miteinander hier mit euch. War schön.
Wir sind ja schon ein ganz gut eingespieltes Team. Wir kennen den Remo ja schon ein bisschen. Der hat uns schon sehr viel beraten. Vielen Dank auch an der Stelle schon mal.
Sehr gern.
Ist immer sehr, sehr inspirierend und sehr informativ, sich mit dir auszutauschen. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.
Ja, von mir an der Stelle auch vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr
und gerne. Unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
Fürs Zuhören.
Fürs Zuhören.
Ja, in diesem Sinne, stay green.
Stay green.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.
Oh, tschüss.